Bandencheck, der Eishockey-Podcast mit Marco, Puffy und Jörg.
Herzlich willkommen zur Folge 30 des Bandencheck-Podcast, liebe Freunde der schnellen Hartgummischeibe. Ja, es ist soweit. Unser Podcast-Express hat Halt in Neuss gemacht und löst ein Versprechen der letzten Sendungen ein. Und wir haben einen der wichtigsten Menschen im DEL-Universum aufgeschnappt, der uns heute Rede und Antwort steht und über die abgelaufene, gleichzeitig auch aber über die kommende DEL-Saison mit uns spricht. Und es freut uns wirklich sehr, dass wir ihn heute bei uns an Bord haben. Und ich sage herzlich willkommen dem Geschäftsführer der DEL, Gernot Trippke. Hallo Herr Trippke, grüß Sie.
Ja, hallo, freut mich, dass ich dabei sein kann.
Sensationell. Und natürlich rollt so ein Express nicht nur mit mir alleine, sondern ich begrüße den Co-Piloten und den ja geplagten DEL2 Playoff Equipment Manager und der Chefmotivator der Bietigheim Steelers, Marco Schwarzer.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, Herr Trippke, dass Sie da sind und super, dass es klappt. Und ja, Puffy, du hast schon vollkommen recht, geplagt ist ein wirklich gutes Stichwort. Die haben mich gestern wieder die letzten Nerven gekostet.
Ja, es ist. Hast du noch alle Haare oder sind schon ein paar ausgefallen?
Nee, ich glaube, gestern sind es definitiv wieder weniger geworden. Mein persönliches 59-59, unglaubliches Erlebnis.
Eine Sekunde vor Schluss. Haben Sie es verfolgt, Herr Trippke, das DL2 Spiel 4?
Nicht live, aber ich habe das Ergebnis natürlich dann mitgekriegt und noch kurz die Berichte, dass es so spitz auf Knopf war.
Atemberaubend. Ja, sensationell. Ja, Trippke, dann starten wir mal. Die Saison ist seit kurzem vorbei. Wir haben mit den Eisbären Berlin den Meister Pokales übergeben. Wie lautet Ihr Fazit zur Saison?
Ja, in allererster Linie erstmal eine große Erleichterung, dass die Saison dann doch noch so positiv und gut und problemlos über die Bühne gegangen ist. Wir hatten ja im letzten Sommer viele, viele Gedanken uns gemacht, wie wir das wirtschaftlich stemmen, aber wie wir es auch logistisch und auch medizinisch stemmen können. Und von daher ist uns da allen viele Steine vom Herzen gefallen, egal wer da jetzt Meister geworden ist, auch wenn es natürlich für die Eisbären eine tolle Sache gewesen ist. Jetzt hätte ich es den Wolfsburgern genauso gegönnt, wenn die es zum ersten Mal geschafft hätten. Aber ja, wir waren eigentlich glücklich, dass es so gut gegangen ist und wir haben ja bis auf ein Spiel alle Spiele durchgebracht. Wir haben keinerlei Superspreader-Events bei den Spielern gehabt und da muss man halt auch einen Riesendank sagen an alle Beteiligten, über die Spieler, über die Staff, die Equipment-Manager, die Busfahrer, die Schiedsrichter, die ganzen Aufweisoffiziellen, die sich da wirklich in den letzten 5-6 Monaten in der zweiten Liga, ja sogar noch länger, ja, in eine faktische Quarantäne mehr oder weniger zwischen Stadion und Heimat begeben haben. Das ist natürlich echt eine Qual gewesen. Für uns im Büro war es weniger die Quarantäne-Geschichte, aber halt auch dadurch, dass wir ja jeden Tag gespielt haben, waren halt auch unsere ganzen Leute, hatten wir jetzt 6 Monate 24/7 rund um die Uhr, jeden Tag letztlich Arbeit, was zu tun, Nachbereitung, Vorbereitung im Spielbetrieb. Also von daher sind wir echt glücklich, dass es vorbei ist und dass es so gut geklappt hat.
Ja, das klingt schön. Nach einer absoluten Mammutaufgabe. Aber das ist klar, wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass die DEL ja jeden Tag gespielt hat für die Clubs, denkt man, ja, die haben alle paar Tage ein Spiel. Aber so eine Zentrale, die arbeitet ja wirklich jeden Tag, weil er jeden Tag irgendwas anfangen könnte. Wahnsinn, ja, Riesenkompliment. Wie schwierig war denn die Planung im Sommer 2020? Stand vielleicht sogar eine komplette Absage der Saison im Raum?
Ja, gewollt war die nie, aber wir haben schon eine Gesellschafterversammlung Mitte September gehabt, als wir eigentlich hätten anfangen wollen zu spielen, wo wir wirklich schlechte Stimmung und wirklich deprimiert rausgegangen sind, weil da sind wir schon reingegangen in diese Gesellschafterversammlung damals in Frankfurt und haben gesagt, ja komm, Karten auf den Tisch, was können wir tun? Und das war extrem ernüchternd. Das funktionierte halt einfach nicht. Also es wäre wirtschaftlich ein Super-GAU geworden. Wir hatten die verschiedenen Maßnahmen zwar angedacht, aber sie kamen nicht. Es ging damals um die Staatshilfe, die noch nicht fix war. Es war auch im Bereich der Spieler viele Problematiken, dass die Spieler zu Recht natürlich und verständlicherweise teilweise auf ihren Verträgen bestanden haben und sich der Lage nicht bewusst waren. Und es wollten aber immer alle, spielen. Und in dieser schlechten Phase da, Mitte September, da kam dann schon irgendwie eine gewisse Trotzreaktion. Dann haben wir uns ja nochmal den Oktober vorgenommen und dann kam mit dem Magenta Sport Cup, mit den ersten Staatshilfezusagen, so eine gewisse Dynamik rein, wo wir gesagt haben, wir können mit einem abgespeckten Modus, mit den Gruppen, mit weniger Spielen, in einer kürzeren Zeit, damit können wir Kosten sparen. Wir können aber auch insbesondere wirtschaftliche Risiken minimieren oder auch gesundheitliche Risiken minimieren. Und das hat dann eine Dynamik genommen und dann kam auch irgendwann, was ganz, ganz wichtig war, die Spieler. Und bei vielen Mannschaften haben die Spieler dann letztlich es überhaupt wirtschaftlich möglich gemacht, neben den Sponsoren, die auch sehr treu gewesen sind und kaum oder ganz vereinzelt nur irgendwie dann an den Verträgen rumgemäkelt haben, sondern die waren wirklich sehr, sehr hilfreich. Aber bei allen Entgegenkommen von Seiten der Spieler und Partner, letztlich ist es natürlich auch sehr, sehr viel an den Gesellschaftern der Clubs hängen geblieben. Und manchmal sagt man so, aber Gesellschafter und GmbHs ist schlecht. Das Eishockey, glaube ich, auch in allen Bereichen lebt davon, dass wir solche Leute haben. Und gerade in diesem Corona-Jahr wäre ohne die nichts passiert. Also die haben letztlich dann auch nochmal die letzten mehreren, wenn nicht sogar Dutzende Millionen in den Sport reingepumpt, einfach im Hinblick auf die Zukunft, weil sie den Sport lieben und weil sie natürlich auch nicht wollen, dass die Sportler jetzt irgendwie ein Jahr, anderthalb inaktiv sind. Und auf dem Profibereich wäre das schlimm gewesen. Und wir sehen es jetzt ja auch im Nachwuchsbereich, wie schlimm das ist, dass die Jungs da echt seit einem halben Jahr fast keiner mehr aufs Eis kann.
Ja, absolut. Und ich glaube, der Gehaltsverzicht ist natürlich auch extrem wichtig in dem Bereich. Jetzt haben Sie die Staatshilfen schon angesprochen. Es hat ja einige Zeit gebraucht, bis die Hilfen kamen, auf den Weg gebracht worden sind. Und wie zufrieden sind Sie denn mit der Auszahlung beziehungsweise auch die Verlängerung der Hilfen bis Ende 2021? Inwieweit hilft es bei der Planung?
Das hilft definitiv bei der Planung, auch wenn es grundsätzlich ja der Gedanke der Politik war, 80% der Zuschauereinnahmen oder inzwischen sogar mit der Verlängerung 90% der Zuschauereinnahmen zu kompensieren. Das ist durch den Deckel bei 800.000 oder jetzt in Zukunft dann für die anderthalb Jahre bis Ende 21 bei 1,8 Millionen. Funktioniert das sicherlich im Oberliga, auch noch bei den meisten Zweitliga-Clubs. Aber wenn wir Clubs haben wie mit den Großarenen wie Berlin, Köln, Mannheim, dann reden wir von anderthalb Jahren, reden wir von Pi mal Daumen 10 Millionen Zuschauereinnahmen. Und von daher ist das eine Hilfe, ist das eine Rechengröße, ist das eine Sache, die den Clubs natürlich weiterhilft und eine gewisse Planungssicherheit gibt, aber gerade bei den DEL-Clubs und den oberen zwei Dritteln der DEL-Clubs, was die Zuschauer angeht, ist das immer noch sind das Rieseneinbußen. Aber ich glaube, da brauchen wir nicht klagen. Da gibt es andere Wirtschaftszweige, die sind viel härter getroffen. Da ist der Profisport, da ist uns geholfen worden im Rahmen des Möglichen. Da sind ja auch große Summen aufgerufen worden, 200 Millionen. Jetzt muss man sehen, dass davon wahrscheinlich keine 100 Millionen abgerufen werden oder 100, 120. Von daher wäre es natürlich schöner, Hilfen würden in der zur Verfügung gestellten Summe auch abrufbar sein. Und wenn wir jetzt sagen würden, ihr kriegt 90% der Ticketeinnahmen ohne Deckel, dann würde das durchaus ausreichen. So ist es aber nicht. Wir haben jetzt nochmal den Deckel von den 1,8 Millionen. Aber wie gesagt, es hilft weiter und das ist da, der politische Wille zur Hilfe war da und das ist dann von den Behörden auch relativ schnell umgesetzt worden. Also die Prüfungen nach den Anträgen und dann die Auszahlung gerade jetzt im Herbst von den 800.000 sind sehr schnell gegangen und ich gehe auch davon aus, dass jetzt die zweite Tranche, die jetzt in diesen Wochen bearbeitet wird, dann auch relativ schnell kommt. Also ich sag mal, untere DL-Clubs, DL2-Clubs, Oberliga-Clubs kommen echt noch mit dem blauen Auge davon.
Aber es ist auch ein hartes Stück Arbeit, ne?
Ja, genau.
Glaube ich.
Ja, hartes Stück Arbeit, das ist richtig. Klingt aber auf jeden Fall doch ganz optimistisch. Was glauben Sie denn, wie wird sich denn die Pandemie langfristig auf die DL auswirken? Gibt's da, also stellen Sie irgendwie Überlegungen fest, wie man anders denken kann künftig, um die Kosten natürlich zu senken, wenn die Einnahmen auch runtergehen? Also, dass man da irgendwo an anderer Stelle anfängt zu sparen oder...
Ja, es ist immer leicht gesagt, auch in der Krise zu sagen, oh, ihr seid so abhängig von den Spieltagseinnahmen, stellt euch doch auf andere Standbeine, diversifiziert. Das ist natürlich Quatsch. Wir können jetzt nicht anfangen, Hotels aufzumachen, beziehungsweise wenn wir Hotels und Restaurants aufgemacht hätten, was so die klassische Diversifizierung von Sportvereinen sind, dann wären wir noch mehr in die Ecke oder in den Keller gerannt. Also von daher ist da jetzt guter Rat teuer. Letztlich, wir sind Profisport, wir leben von den Zuschauern, wir machen es für die Zuschauer. Und da kann man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel am Geschäftsmodell ändern. Klar, ihr habt es richtig angesprochen, was ist die Frage eher Kostenkontrolle? Ich glaube, das hat schon in gewisser Weise einen heilenden Charakter auch im Bereich der Spieler und Agenten gegeben, dass denen klar geworden ist, dass sie schon den Großteil des Kuchens kriegen, dass da keiner jetzt Eishockey betreibt, um sich daran zu bereichern. Da sind keine Club-Eigentümer, auch wenn wir sie haben, die sich Dividende ausschütten. Da sind keine Club-Eigentümer, die darauf spekulieren, dass sie den Club in ein paar Jahren für mehr Geld weiterverkaufen, wie das vielleicht in Nordamerika oder in einigen Fußballligen ist, sondern das sind Leute, die mit Herzblut dabei sind und immer investieren und versuchen, Löcher zu stopfen oder gar nicht erst aufgehen zu lassen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, hat sich gezeigt, wo wir dann zusammengehalten haben und auch die Spieler natürlich ihren Anteil getan haben und auch deren Agenten in der Aufklärung im letzten Sommer. Wie gesagt, alles, was wir einspielen, fließt ja letztlich in die Spielergehälter und den paar Leuten, die in der Verwaltung drumherum sind. Aber es ist jetzt nicht so da, dass jetzt irgendjemand mit dem Eishockey Geld verdient, außer den, sage ich mal, im Tagesgeschäft operativ Aktiven und den Spielern. Und das ist so ein gewisses Learning, das ist ein Bewusstsein. Ich weiß nicht, wie lange das anhält. Aber ich glaube, das war schon sehr, sehr wichtig und hat zu einem riesen Zusammenhalt in der ganzen Eishockey-Familie deutschlandweit, europaweit, ja, weltweit geführt. Ob die Clubs dann dauerhaft solche Verträge auch schließen, wo sie dann vielleicht auch in gewisser Weise auch nicht nur das sportliche Risiko, sondern vielleicht auch ein wirtschaftliches Risiko ein bisschen bei den Spielern weitergeben können, dass es halt immer vielleicht 10-20% vom wirtschaftlichen Erfolg abhängig sind und nicht vom sportlichen. Das läuft natürlich oft einher. Früher hat man gesagt, wenn du die Playoffs schaffst, dann hast du extra Einnahmen und damit hast du auch die Erlöse. Mhm. Aber so ganz einfach ist es in der heutigen Welt nicht mehr.
Ja, ist richtig, aber Sie haben es ja auch angesprochen. Jetzt ist es ja in der Regel so, wenn man 8 Millionen hat, gibt man 8,5 aus, weil man natürlich ein sportliches Ziel hat irgendwo. Und da, wie Sie sagten, dass sich keiner dran bereichern will, versucht man das natürlich auszuschöpfen, aber findet doch in den DEL-Vereinen irgendwo ein Umdenken statt, um vielleicht doch mal mit so einer Art Puffer zu arbeiten, dass man sagt, gerade für solche Zeiten hat man einfach da mal was in der Hinterhand, was ja in der privaten Wirtschaft dann ja auch so gehandhabt wird. Ist da ein Umdenken? Wird es die Vereine mal zum Denken bewegen oder bleibt es so?
Wäre schön, kann ich als Liga-Geschäftsführer immer gerne predigen und sagen, aber ich glaube, die Praxis, da wird es dann halt immer heißen, gewinnen und nicht Gewinn machen und auch Rücklagen bilden ist immer schwierig, zumal die dann, wenn es Rücklagen sind, dann auch versteuert werden müssen. Also ich glaube, es werden alle immer wieder mehr oder weniger das ausgeben, was sie haben. Und das ist ja auch die Erwartungshaltung. Es ist ja immer auch dann den Fans oder auch Sponsoren schwer zu erklären. Wir sind jetzt 9. geworden oder wir sind nicht aufgestiegen oder wir sind abgestiegen, aber wir haben jetzt 1 Million Puffer auf dem Konto für schlechte Zeiten. Dann guckt dich auch jeder an und sagt, ob du noch alle Latten auf dem Dach hast. Also das ist, glaube ich, das ist Sport, das ist Profisport und das ist natürlich ein sehr, sehr unübliches Business und Geschäftsmodell. Das kann man auch wenn wir als Kapitalgesellschaften größtenteils organisiert sind, kann man, glaube ich, mit einem normalen Wirtschaftsunternehmen nicht wirklich vergleichen. Auch, dass wir so einen Gleichklang haben, dass wir in einer Liga, wo eigentlich 14 Konkurrenten trotzdem aber sich eigentlich von morgens bis abends 8 Monate behaken, aber trotzdem halt als Liga dann doch wieder eine Meinung mit einer Stimme sprechen, ein Ziel haben. Das ist schon ein bisschen schizophren. Oder auch die Rolle, die wir als Liga-Gesellschaft haben. Ich meine, wir gehören den Clubs und sollen ihnen gleichzeitig in der Lizenzprüfung bei Disziplinarmaßnahmen auf den Schlips treten. Natürlich beraten wir, natürlich helfen wir, natürlich lenken wir und unterstützen. Aber wir sind natürlich auch immer so die Polizei zwischen den Clubs und das ist natürlich auch so ein bisschen seltsam, dass die Tochter den Eltern sagt, was sie zu tun haben.
Ja, klar. Ja,
guck mal, das bei mir in der Familie auch so ist.
Eine mögliche Senkung der Kosten.
Kopfhörer, das Ausleihen der Kopfhörer wird, glaube ich, verdammt teuer, weil ich musste gerade die Kopfhörer von meiner Tochter ausleihen. Das wird mich gleich
ja, gut, aber
teuer zu stehen. Was gibt es dann? Eis oder ich weiß nicht, in welchem Alter ist Ihre Tochter, aber mit was kann man sie da also, glücklich machen?
Vielleicht kann ich sie überrumpeln und noch mit dem Eis irgendwie Dings an oder irgendein T-Shirt. Oder.
Wir sponsern was dazu.
Irgendwas online, ist kein ich schaffe das schon.
eine mögliche Senkung der Kosten kann man ja eventuell durch die Einbringung, sagen, also deutscher Talente in die Liga ermöglichen. Also wenn man die, also das ist so ein Gedanke, den ich oder wir haben, wir haben uns da Gedanken drüber gemacht, deutsche junge Talente, wenn man die verstärkt in die Liga einbringt, hilft das ja grundsätzlich dann auch der Nationalmannschaft. So, jetzt sind Sie der Geschäftsführer der DEL. Können Sie da aus Ihrer Position irgendwie ein bisschen an die Vereine vermitteln, anstatt, ich sage jetzt einfach mal ganz salopp, den 32-jährigen Kanadier zu holen, dann lieber doch ein deutsches Talent einzubinden, um zukunftsorientierter zu denken?
Ich glaube, das haben wir in den letzten 3-4 Jahren ja schon auf den Weg gebracht. Wir hatten es irgendwie Ende der 2000er Jahre ja schon mal, haben es dann meines Erachtens leider aufgegeben mit der U23-Regelung, weil das war ja schon diese Generation, die jetzt so ne, die letzten Jahre oder bis Pyeongchang in der Nationalmannschaft gespielt hat, die dann letztlich so in die Liga gespült worden sind. Und wir haben ja genau gemerkt, dass das da ein Vakuum gab oder ein Bottleneck gab, dass wir eigentlich, als wir so jetzt mal so seit 2015 oder 2013 das beobachtet haben, dass wir immer die gleichen deutschen Spieler hatten, die wurden jedes Jahr älter, es kam wirklich ganz, ganz wenig frisches Blut rein und da sind es ja zwei Maßnahmen. Das eine ist das Fünf-Sterne-Konzept, was dann ja 2-3 Jahre später vom DEB mit Powerplay 2026 übernommen worden ist. Wir hatten auch wirklich, wir haben alle nicht viel, aber halt auch so, und ich sag mal, als Erste, wir sind eine Profiliga und normalerweise gehst du halt hin und holst halt die besten jungen Spieler. Es hat sich halt nur in Deutschland keiner um junge Spieler gekümmert. Also so wie in Nordamerika die NHL Cherrypicking machen und ich hole mir die besten Talente auf der ganzen Welt. So leicht sollte es eigentlich als Profiliga sein und ne, auch in anderen Sportarten, wenn ich jetzt Fußball gucke, ja, die haben ihre Leistungszentren, aber letztlich muss ich als Profimannschaft mich nicht wirklich um die Nachwuchsförderung kümmern, weil es genug Spieler auf der ganzen Welt gibt, die ich dann verpflichten kann. Und wir haben halt gemerkt, das ist schwierig und wir müssen das Heft selber in die Hand nehmen und die Clubs in die Verantwortung nehmen durch dieses Fünf-Sterne-Konzept, wo wir erstmal versucht haben, dass die Clubs ihre eigenen Nachwuchsabteilungen unterstützen, dass wir sie beraten und das waren ja kleine Schritte. Ich meine, das sind Sachen, da haben wir den Uli Liebsch angestellt und der hat einfach mal geguckt, wo kann man das verbessern, hat man eine Struktur reingebracht, hat die Clubs beraten, hat sie aber auch kontrolliert und man sieht, wie schnell das, wie viel Früchte es getragen hat. Das ist ja kleine Maßnahme, das ist ja kein Milliardenprojekt gewesen oder zig Millionen Projekt, sondern letztlich haben wir nur einen Mann hingestellt und jetzt inzwischen zwei mit dem Herbert Vasiljevs, die im Prinzip die 14 Teams der DEL betreuen und der DEB hat jetzt auch nochmal 4-5 Leute und daran sieht man das. Das Erste, was wir gemacht haben, waren mehr so als Eigenmarketing, diese Future Camps für U13, U15 Spieler und beim ersten Future Camp U13 war Tim Stützel dabei. Und er hat, glaube ich, weiß gar nicht, ob er sogar der beste Spieler des Camps war oder irgendein T-Shirt gewonnen, also weil er halt irgendwie irgendein Dribble-Contest am Ende gewonnen hat. Weiß ja, weil müsste ich lügen. Ich weiß, dass er dabei war, aber den Contest überhaupt gewonnen hat, weiß ich gar nicht. Und das zeigt jetzt einfach, dass diese Generation jetzt auch schon dadurch kommt. Und nachdem wir das jetzt 5, 6, 7 Jahre gemacht haben, merken wir, da sind die Spieler jetzt da. Und die kommen jetzt halt auch aus Deutschland, die gehen auch nicht mit 15 oder 16 nach Kanada, sondern die bleiben hier, die schaffen, die Jungs merken, sie können über die DEL auch in die NHL oder sonst wohin kommen, ob es ein Seider war, ob es ein Stützler war, ob es Peterka, Reichel, also die ganzen Top-Draft-Picks jetzt, die haben immer noch DEL gespielt. Ne, das hatten Leon Dreisaitl hat nie DEL gespielt, ein Grubauer hat auch nie DEL gespielt, ein Rieder hat nie DEL gespielt. Das sind die 25, ja, 26, die sind alle noch im Prinzip ein bisschen davor gewesen und jetzt aber die Jungs, die jetzt so 18, 19, 20 sind, die kommen schon aus dem System und die merken, dass sie in Deutschland halt auch bleiben können, dass die Nachwuchsarbeit gut ist, dass die DNL vernünftig ist und dass sie halt auch jetzt Chancen in der DEL kriegen und da war jetzt die Maßnahme vor ein paar Jahren wieder die U23-Regelung einzubringen. Hauptsächlich, um wirklich dieses Bottleneck zu beseitigen, um den jungen deutschen Spielern eine Chance zu geben, eine faire Chance, weil jetzt einfach auch genug da sind. Erst ein, dann zwei, jetzt in der kommenden Saison drei auf dem Spielbericht. Und die haben es dankens uns. Und dann ist der Nebeneffekt, ist A, sind die verhältnismäßig günstig. Da muss man natürlich aufpassen, weil das war ein Grund, vor 10 Jahren es wieder abzuschaffen, weil dann auf einmal die U23-Spieler in ihrem Reservat so teuer wurden, dass sie gesagt haben, ja, ne, so, weil ich bin Deutscher, koste ich schon mal 20% oder 50% mehr als der vergleichbare Ausländer. Und wenn ich jetzt noch ein U23 deutscher Nationalspieler bin, dann koste ich mal direkt das 100% mehr. Die Tendenz haben wir jetzt aber auch nicht mehr, weil es genug junge Talente gibt. Und die machen jetzt faktisch natürlich so ein bisschen Druck auf die älteren Ergänzungsspieler und auf die, sage ich mal, Ausländer Nummer 8 und 9. Und von daher hat es auch sicherlich einen wirtschaftlichen Aspekt, dass diese Jungen reinkommen und entlastet ein bisschen. Ob, nichtsdestotrotz, wenn der Manager 3, 4, 5 Millionen zur Verfügung hat, gibt er sie aus. Was aber dann vielleicht bedeutet, dass ein Topspieler einfach auch mal, ein Nationalspieler auch mal ein paar Euro mehr verdienen kann. Oder man vielleicht auch dann, wenn man Ausländer holt, auch einen holt, der vielleicht auch eine Show ist und auch dann die Liga und damit halt natürlich auch alle Spieler, die mit ihm spielen, besser macht. Also das ist so ein bisschen die Geschichte.
Ja, da hat sich echt schon viel verändert. Das stimmt schon, gerade wenn Sie die Jahrgänge halt einfach ansprechen, wie Grubauer und Rieder. Ich meine, das...
Und die sind auch erst 25, 26 oder so. Weil wir ein bisschen, exakt, älter sind. Ja, ein bisschen älter sind sie aber.
Aber 26, da war es genau. Genau, ja, da habe ich selber noch im Kopf, dass ich selber im Nachwuchs-Eishockey aktiv war und halt mehr oder weniger überall in der Eishockey-News halt Anzeigen waren, ja, melde dich, bewerb dich für Nachwuchsliga in Amerika, Kanada. Und dann ja auch die DNL in Deutschland letztendlich eigentlich alles über die Junge Adler Mannheim lief und dann kam ganz lange nichts. Und die ist ja jetzt Gott sei Dank, finde ich, in der Stärke deutlich breiter aufgestellt. Und das zeigt ja letztendlich, dass mehr deutsche Talente, mehr Auswahl, ja, das ist ein spannender Weg. Ich hoffe, dass der definitiv so weitergeht, denn gerade die Beispiele Stützle, Seider.
Ja, und man sieht es auch an der U20-Nationalmannschaft. Ich weiß gar nicht, wann das war, als der Pat Cortina, als die in Montreal waren, 5, 6 Jahre her, da hätte der 30 noch spielen können, hat Edmund die leider nicht abgestellt. Dann sind wir abgestiegen. Und da war, glaube ich, eine U20-Mannschaft, da war, glaube ich, einer von den Eders dabei, der war Kapitän, der hatte irgendwie drei DEL-Spiele, sonst 0 DEL-Spiele und ich glaube 15 von 22 haben in Nordamerika gespielt. Die hat zwar keiner je gesehen, aber das war einfach nur, du bist Nationalspieler, weil du spielst in Nordamerika, also bist du Nationalspieler. Und jetzt bei der letzten U20 war, glaube ich, kein einziger, der in Amerika gespielt hat und die Hälfte hatte schon mal irgendwie ein paar DEL-Spiele gemacht. Oder waren in der DL2 Stammspieler. Also das ist schon ein Riesenunterschied, dass wir sonst irgendwie mit Mannschaften, die mit Nordamerika spielenden Juniorenspieler die U20 spielt. Und jetzt spielt die U20 größtenteils mit Spielern, die in Deutschland im Senioren- und im Profibetrieb spielen. Und das ist, glaube ich, innerhalb von 5 Jahren.
Ja, was ich auch super wichtig finde. Und man sieht aber auch, dass die auch ein bisschen für Furore gesorgt haben und eigentlich die News in den Eishockey-Zeitungen auch gefüllt haben. Und man sieht es ja jetzt auch an Magenta TV. Aufgrund dessen, dass natürlich keine Zuschauer in den Stadien waren, ist natürlich Magenta TV explodiert. Die Zahlen sind, glaube ich, zufriedenstellend. Gibt es da in der Zukunft mal was höher dotiertes an Verträgen oder Konkurrenz für Magenta? Wie zufrieden waren Sie damit?
Ja, erstmal sind wir zufrieden, dass es für uns gute Zahlen sind. Wir haben ja die, ja, Pi mal Daumen verdoppelt, ne? Also jetzt werden ein paar weniger Spieler, aber wir haben, glaube ich, von gut 10 Millionen sind wir jetzt bei 16 Millionen gewesen, trotz der verkürzten Saison. Bei den Einzelspielen waren die Abrufe verdoppelt. Das ist A, klar Corona geschuldet, B, natürlich so ein bisschen dem geschuldet, dass wir die Spieltage jetzt aufsplitten konnten und jetzt die sich auch gegenseitig nicht so kannibalisiert haben. Aber wir haben auch jetzt am Ende im Finale haben wir im Pay-Bereich bis zu 200.000 oder 180.000 Zuschauer gehabt. Und das ist natürlich super. Das ist zum einen gut für unsere Sponsoren, für unsere Partner. Das ist zum zweiten erstmal gut für die Telekom, mit dem wir sehr glücklich sind und mit dem wir auch 3 Jahre Vertrag haben. Und das hilft uns natürlich aber auch als Basis dafür, irgendwann da mal in 1,5 oder 2 Jahren, wenn es um den nächsten Vertrag mit wem auch immer geht, zu sagen, hallo, das ist was Sinnvolles hier. Und das ist natürlich, hebt auch unseren Marktwert. Und überhaupt die ganze Wahrnehmung, das hilft natürlich natürlich mit dem Leon Draisaitl, selbst wenn er nicht in der DEL spielt oder leider auch jetzt dieses Jahr nicht wahrscheinlich in der Nationalmannschaft spielen kann oder die Storys um Stützle. Also Eishockey ist schon mehr auf der Landkarte und kriegt eine höhere Werthaltigkeit. Und das wird sich mittelfristig auch auszahlen. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich Lichtjahre weg vom Fußball und das wird sich auch nicht ändern, weil selbst wenn wir unseren TV-Vertrag verdoppeln, sind wir immer noch, die Mediaerlöse immer noch unter 10%. Und ich befürchte, das werde ich zumindest, glaube ich, nicht mehr erleben, Eishockey wird kein strategisches Recht sein. Das ist es in Finnland, das ist es in Schweden, da ist das Must-Have. Da muss ich die Eishockey-Liga haben, um irgendwie als Pay-TV-Sender oder als TV-Sender mich erkennbar zu machen. In der Schweiz auch noch abgespeckt. Deshalb haben die alle relativ hochdotierte Fernsehverträge. Aber in Deutschland ist halt Fußball das strategische Recht, nicht mal mehr Formel 1. Also, ne? Also von daher, haben wir viel Luft nach oben und selbst wenn wir unsere Mediaerlöse verzehnfachen, ist es das Gleiche, was die Fußballer wahrscheinlich für einen Spieltag kriegen. Heißt aber nicht, dass wir es nicht tun und dass wir es wollen, um da halt auch eine breitere Basis zu schaffen und halt auch da wieder auch in den Nachwuchs zu investieren. Aber wir wollen ja halt auch, ich habe es vorhin gesagt, auch unseren Spielern attraktiv sein als Liga und bessere Spieler haben, bessere Spieler halten, auch Ausländer auf einem Level zu kommen, dass wir vielleicht sogar irgendwann wirklich mal die Nummer 1 in Europa sind. Ne? Momentan haben wir uns jetzt irgendwie vorgekämpft, sind irgendwie auf dem dritten Platz bei der Champions League, sind, glaube ich, auf Augenhöhe mit den Ligen in Schweiz, Schweden, Finnland. Also ne, brauchen wir uns nicht mehr vor verstecken. Aber vielleicht grundsätzlich haben wir mal die Chance. Und wenn wir jetzt nochmal, und ich glaube, die sind aber ausgelutscht. Das muss ich mal so sagen. Und ich glaube, wir haben sicherlich noch das Entwicklungspotenzial, uns 50-100% zu verbessern. Und dann sind wir natürlich, dann könnten wir wirklich auch irgendwo so ein Link zur NHL sein und könnten die Top-Liga in Europa werden, auch von der Attraktivität für die Spieler.
Wow, Sie haben durchaus recht. Das klingt wieder sehr positiv und da ist auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial. Hoffen wir, dass wir das alle zeitnah noch viel greifbar machen. Ich finde aber auch in dem Zusammenhang steht und fällt auch wieder natürlich mit der öffentlichen Wahrnehmung von erfolgreichen Nationalspielern wie Draisaitl und das hilft natürlich. Grubauer jetzt gerade für mich einer der Top-Favoriten auf dem Stanley Cup. Das hilft natürlich, dass das deutsche Eishockey weiter wahrgenommen wird. Hoffen wir, dass die deutschen Medien da noch ein bisschen mehr drauf aufspringen.
Ja, klar, aber also das ist aber schon kein Vergleich. Ich mache immer einen Vergleich jetzt gut. Uwe Krupp, Marco Sturm waren vielleicht nicht so Superstars wie der Leon und vielleicht auch nicht auf dem Weg wie Grubauer, aber die waren schon echt gute NHL-Spieler, ne? Aber das hat keiner mitgekriegt. Also das haben ja nicht mal die Eishockey-Fans in Deutschland so richtig mitgekriegt. Die waren praktisch nie bei einer WM dabei. Ja. Die waren sporadisch bei Olympia dabei. Die sind bekannt geworden als Bundestrainer. Und ja, die anderen sind jetzt natürlich doch mal einen Ticken besser. Plus, sie sind Social Media. Ob es der Leon ist, ob es der Tim Stützle ist, ob es der Philipp Grubauer ist, mit Abstrichen Tobi Rieder. Also die sind alle jetzt ja, die sind ja, selbst wenn sie für die DEL sportlich verloren sind, sind sie für uns medial nicht verloren. Weil es gibt die Highlight-Clips, es gibt Social Media. Die Jungs machen das gerne. Sie können es auch machen. Sie machen es zum Zeitvertreib. Das heißt, die sind natürlich viel, viel präsenter als ein Krupp, als ein Sturm, als sonst wer. Als, ich sag mal, im Basketball damals Detlef Schrempf irgendwie. Kennt wahrscheinlich kaum Mensch irgendwie mehr.
Dirk Nowitzki wird man noch kennen, aber dass ein Schrempf da den Weg geebnet hat.
Das ist so ähnlich wie Nowitzki mit Leon, ne? Ist wahrscheinlich Schrempf, ist so wie Uwe Krupp gewesen ist, aber den hat wahrscheinlich in Deutschland auch kaum ein Schrempf. Das ändert die Zeiten, deshalb ist das relativ cool, selbst wenn sie nicht so viel spielen, sind sie präsenter und helfen der Wahrnehmung des Eishockeys. Und wenn Leon dann Spieler des Jahres wird, oder Sportler des Jahres wird, wenn jetzt Moritz Seider in Schweden Verteidiger des Jahres wird, dann hilft das schon der Wahrnehmung und da steht der Tropfen hüllt den Stein. Und ich habe letztens zu unserer eigenen Überraschung mitgekriegt, dass wir in der Weltrangliste von den Mannschaftssportarten, obwohl ich alter Feldhockeyspieler bin, aber es ist für mich kein Profisport, ist ein toller Sport, aber ist kein Profisport, da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen besser, aber wir sind Handball, Fußball, Basketball und Eishockey sind wir mit Abstand momentan die Besten in der Weltrangliste. Und das sagen wir in einem Fußballland und das sagen wir in einem Handballland, ne, Handball hat Deutschland im Zweifel erfunden. Basketball, okay, ist ähnlich vielleicht, hat spielen aber auch ein paar hunderttausend Leute in Deutschland, ist ein Schulsport. Und Fußball und das kleine Eishockey mit nicht mal 20.000 Aktiven ist momentan Nummer 7 in der Weltrangliste. Und ich glaube, die anderen sind alle nicht einstellig. Also das muss man sich auch mal vor Augen halten und deshalb auch so, wenn man so Diskussionen führt über ausländische Spieler und so, das wird übertrieben. Ich glaube, solange wir alle unsere Nationalspieler haben, solange der Toni Söderholm in der Vorbereitung jetzt 60 Spieler hat und ihnen noch 10 NHL-Spieler fehlen und er 60 Spieler durchschleusen konnte in den Länderspielen, ohne dass jetzt irgendeiner sagt, okay, da hätte jetzt auch jeder eigentlich mit in Riga sein können. Das war ja auch vor 10 Jahren nicht so. Oder wenn man sich vorstellt, die glorreiche Zeit, ja, da war Trunschka und Künakel oder Trunschka und Hegen waren gut. So viel erreicht haben sie dann ja international letztlich ja auch nicht. Aber wenn man dann guckt, ich meine, der Rest der Mannschaft, da war von 20 Leuten waren 10 in Kanada geboren, 5 in Tschechien. Ne? Und wenn ich jetzt mal gucke, ich glaube, in Riga sind alle 22 Deutsche oder 25 von 28 in Deutschland geboren, wenn nicht alle. Also auch das ist, ne? Wir hatten ja, ne, also dieses Thema Überfremdung, Deutschkanadier in der Nationalmannschaft. Ich meine, wir haben jetzt 50, 60 deutsche Spieler, die echt problemlos, die der Toni einsetzen kann.
Ja, und wenn man ehrlich ist, wenn man das über die Bundesliga bricht, ist es dort ja noch viel schlimmer. Also von dem her, glaube ich, sieht es da bei uns im Eishockey da ganz anders aus.
Das ist immer das Komische. Also wir diskutieren immer wieder irgendwie aus Tradition über das Thema Ausländerregel. Und wir haben, glaube ich, die höchste deutschen Quote. Jetzt eingebürgerter hin oder her, machen aber andere auch. Aber ich glaube, wir haben den höchsten oder den niedrigsten Ausländeranteil von allen Profiligen in Deutschland. Und nochmal, wir sind am besten in der Weltrangliste. Was nicht heißt, dass wir da nicht aufpassen müssen und dass das auch teilweise in den letzten Jahren sich nur verbessert hat. Und was wir vorhin auch sagen, die jungen Spieler machen Druck auf die Spieler in der dritten, vierten Reihe, die dann teilweise auch wirklich überteuert waren vor 3, 4, 5 Jahren. Ich gönne jeden Euro, aber es geht halt auch nicht. Du kannst nicht irgendwie 70.000 netto für eine vierte Reihe Spieler bezahlen, nur weil er einen deutschen Pass hat. Und da machen die Jungen jetzt Druck und dann machen dann wiederum natürlich die Leute, die da Druck kriegen, machen Druck auf den 8., 7., 8., 9. Ausländer bei den kleineren Teams, weil sie sagen, okay, gegen den muss ich mich jetzt durchsetzen, da muss ich jetzt den Platz mir holen. Und deshalb ist das, glaube ich, momentan eine relativ gesunde Mischung. Aber es hängt auch viel davon ab, dass wir uns weiter darauf fokussieren, uns nicht ausruhen, sondern junge Spieler ranbringen und dann regelt sich das alles von alleine.
Das sind absolut spannende Einblicke. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Kommen wir mal zu einem nächsten Thema, und zwar die anstehende Lizenzierung. Der normale Hörer, was kann er sich unter der Lizenzierung, also können Sie einen kleinen Einblick vielleicht geben, wie umfangreich so eine Lizenzierung ist? Wann startet man damit oder wann wird es abgeschlossen? Und wann rechnen Sie denn eigentlich so mit dem Abschluss der Prüfung nach der jetzt ja doch harten Corona-Saison?
Ja, wir hoffen, dass wir dieses Jahr eine relativ normale Lizenzprüfung haben, was wir letztes Jahr auch hatten im Mai und Juni und dann aber nochmal im Oktober wirklich nochmal, weil die Voraussetzungen sich so dermaßen geändert hatten, quasi eine Art Nachlizenzierung gemacht haben und nochmal einen neuen Kassensturz. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Clubs sich immer am 15. Februar für die kommende Saison bewerben müssen, also einfach nur Finger heben und sagen, ich möchte dabei sein. Und am 24.05. dieses Jahr, am 25.05., weil Pfingsten ist dann Abgabe der Lizenzunterlagen. Da gibt es Excel-Tabellen, die ausgefüllt werden müssen. Da müssen Sponsorenverträge vorgelegt werden, um das dann zu dokumentieren, dass die Zahlen da drin realistisch sind. Da muss ein vorläufiger Jahresabschluss auf den 30.04. vorgelegt werden. Und dann gibt es 2 zentrale Prüfungsstränge. Der eine Prüfungsstrang ist einfach Prüfung der Überschuldung zum 30.04. Also Stand heute, ist der Club sauber, ist der solide, hat er irgendwie Geld verbrannt in der letzten Saison, dann muss irgendwie das beseitigt werden, wenn das passiert war. Wird im Zweifel schon im Vorhinein gemacht. Aber wenn einer sieht am 30.04., also rein theoretisch, er ist überschuldet, dann kommt es zum Glück in letzter Zeit nicht mehr dazu, aber ab und zu muss man mal die Finger heben und sagen, Leute, die rechnen sich dann ja manchmal schön und sagen, nee, da habt ihr euch aber verrechnet und da fehlt jetzt irgendwie Summe X. Das ist der eine Strang, der ist relativ einfach. Das ist, wir bedienen uns da ja auch von Wirtschaftsprüfern, also das ist ein reines Zahlenspiel mit den Jahresabschlüssen. Das zweite Thema, was ein bisschen schwieriger ist und gerade in Zeiten der Pandemie und von Unwägbarkeiten, ist dann der Haushaltsplan für die kommende Saison. Das muss der Club halt auch aufstellen. Was habe ich an Spielerkosten? Was habe ich an anderen laufenden Kosten? Insbesondere, was habe ich an Erlösen? Weil Geld auszugeben ist immer leicht. Und das war ja auch genau das Problem in der vergangenen Saison, dass die Kosten eines Clubs mehr oder weniger ja, zum Jahreswechsel feststehen. Ne? Also ich habe wahrscheinlich 3/4 meiner Spieler schon unter Vertrag. Ich weiß, wie viel Geld ich für den letzten Viertel der Spieler habe. Teilweise habe ich sogar noch mehr verplant. Und deshalb hat uns Corona letztes Jahr so hart getroffen in der Planung, weil Mitte März waren 90% der Kosten fix. Und deshalb kamen ja die Gespräche und die Diskussion mit den Spielern. Ja, müsste aber jetzt auf bestehende Verträge doch wieder auf irgendwas verzichten. Wir müssen irgendwas umwandeln. Und die Erlöse waren dann halt, und dazu kam, dass die Erlöse im Zuschauerbereich halt dann auf einmal weggebrochen sind und man auch nicht wusste, was machen die Sponsoren. Und das sind genau die Dinge, die werden geprüft, die werden vorgelegt. Das dauert dann bei 14 Clubs oder 15 Clubs jetzt, wenn sich Kassel oder Bietigheim dann noch bewirbt, dauert halt seine Zeit. In der Regel dauert das dann so 3 Wochen, bis wir die ersten Ergebnisse haben, Zwischenergebnisse haben, wo wir dann schon sagen können, jetzt der und der ist safe, und dann haben wir so Mitte Juni meistens, gehen dann so, ja, blaue Brief ist übertrieben, aber gehen dann so die Nachfragen raus an die Clubs, wo wir sagen, hey, da sehen wir noch Bedarf oder haben noch Bedarf, dass entweder Geld hingelegt wird oder irgendwelche Dinge erklärt werden. Und ja, und das ist halt immer so die Frage, da kann man auf Erfahrungswerte zurückgreifen, da gibt es so ein paar Raster oder Schemata, an denen man sich entlanghangelt. Aber zum Beispiel in der kommenden Saison ist es halt verdammt schwierig, was ist mit Zuschauern, wann kommen Zuschauer, wann dürfen sie kommen, und da haben wir den Clubs auch dieses Jahr ins Gebetbuch geschrieben, dass sie bei den Zuschauererlösen erstmal sehr, sehr konservativ planen und im Moment Stand heute nicht mehr einstellen dürfen, als was sie an Fördermitteln kriegen würden, wenn keine Zuschauer kommen dürfen. Was nicht bedeutet, dass sie vielleicht nicht mehr ausgeben, aber dann müssen sie halt uns sagen, wo sie die Kohle herholen, falls Zuschauer ausbleiben. Das heißt, das ist dann so das legendäre Querschreiben des Gesellschafters. Ist aber die Ausnahme, naja, aber kommt vor.
Okay, wie zuversichtlich sind Sie, dass alle Ihre Hausaufgaben gemacht haben?
Also aus der Erfahrung bin ich mir sehr sicher, dass das alle da einen Plan haben und dass wir da auch alle hinkriegen, wenn jetzt nicht irgendwelche speziellen, standortspezifischen Dinge dazwischen kommen, irgendwie, dass jetzt irgendwie einer Gesellschafter oder insbesondere noch ein Sponsor rausfällt, der jetzt irgendwie einen großen Anteil hat, weil das weiß man jetzt mal bei Corona auch nicht, wenn es dann irgendwie eine Branche zerlegt oder irgendjemand, der da erheblich sponsert bei einem Club oder irgendeinen hohen sechsstelligen Betrag reinlegt und der auf einmal nicht mehr kann, das weiß man heutzutage ja auch nicht. Da ist natürlich die Gefahr auch größer als in anderen Jahren, dass da irgendwie Problematiken kommen. Aber von der Planung her bin ich da zuversichtlich, dass alle aus dieser vergangenen Saison nicht schlechter rausgekommen sind, als sie gedacht hatten. Also dass die alle bewusst das schlechte Jahr hatten, aber jetzt auch irgendwie nicht irgendwelche Schubladen oder Löcher aufgegangen sind, die sie im November nicht gesehen haben. Und von daher, wir haben gesehen, alle sind durch die Saison durchgekommen und wie gesagt, keiner hat bisher gesagt, dass er sich nicht bewirbt am Montag.
Das klingt schon mal sehr, sehr gut. Jetzt, wenn man auf die abgelaufene Saison schaut, Herr Trippke, haben wir ja einen Modus gehabt mit Nord-Süd. Kehrt mal wieder zum alten Modus zurück, sagt mal wieder, Mensch, ja, hier, jetzt ist es nicht mehr so viel mit Kosten sparen, sondern wir machen es wieder ein bisschen attraktiver, weil ich persönlich, das ist nur meine Meinung, fand ja einfach, dass es natürlich, wenn man 3-4 Mal gegen denselben spielt, dann irgendwann mal ein bisschen langweilig wird. Wird man zum alten Modus zurückkehren?
Ja, also das ist der klare Plan. Also es war ja auch so ein bisschen aus der Not geboren, weil wir in der vergangenen Saison A einen Weg finden mussten, weniger Spiele zu machen, und B einen Weg finden mussten, wie können wir Kosten, aber wie können wir vor allen Dingen auch Infektionsrisiken minimieren, und daraus resultierten ja die regionalen Gruppen. Also von daher ist da jetzt der Plan, wirklich wieder ganz normal in die Saison zu gehen, und für den Fall, dass einer der beiden aufsteigen sollte und durch die Lizenzprüfung kommt, dann sogar ja mit 15 zu spielen. 15 würde dann bedeuten, arbeiten. Das ist ein 16er Schlüssel, also 60 Spieltage mit 56 Spielen. Das heißt, da müssen wir dann nochmal 8 Spieltage unterbringen. Für den Fall ist geplant, dass die Playoffs dann doch nur im Best of 5, also wir nicht von Best of 3 auf Best of 7 zurückgehen, wie in normalen Jahren, sondern dann können wir uns wegen der Olympiapause auch nächstes Jahr nur in Anführungsstrichen Best of 5 spielen. Also, weil da haben wir ja nochmal 4 Wochen Pause im Februar nächstes Jahr und fangen jetzt schon am 9. September an. Also nee, die Planung ist ganz normal, wenn jetzt nicht irgendwelche Mutationen im Sommer dazukommen, die uns alles nochmal zerreißen, aber die Planungen gehen dahin, dass wir Worst Case auch mit wenig oder ohne Zuschauer anfangen. So sollte die wirtschaftliche Planung sein, wenn wir es denn dürfen und auch in dem normalen Modus jeder gegen jeden 2 Heim, 2 Auswärts spielen und dann Playoffs. Auch mit der ersten Playoff-Runde, also die ersten 10, gehen dann weiter. Und nächstes Jahr würde dann, wenn wir 14 sind, der Letzte absteigen. Wenn wir 15 sind, die letzten beiden.
Ja, auf den Abstieg, da sprechen Sie das Thema schon an. Seit 2006 gab es ja jetzt keinen Aufsteiger mehr in die aus der DL2 ins Oberhaus. War es jetzt an der Zeit für das deutsche Eishockey, dass endlich geregelter Auf- und Abstieg kommt? Und wer freut sich da jetzt mehr drüber, die DL oder die DL2?
Ja, ich glaube in allererster Linie die Standorte oder die potenziellen Aufsteiger in der DL2, für sie war das, glaube ich, extrem wichtig. Für die DL war es jetzt nicht so und für die DL-Clubs sowieso ist es natürlich für den einen oder anderen ein Risiko oder für alle ein Risiko. Für die DL war es strategisch jetzt nicht wahnsinnig wichtig, es schadet aber auch nicht. Also von daher müssen wir das jetzt sehen, wie wir es hinkriegen. Ich glaube, es war gerade für die zweite Liga und für die Zweitliga-Clubs war es total wichtig und ja auch ein Ziel in den letzten Jahren, darauf wieder hinzuarbeiten, wissend, dass es auch nicht jeder kann, dass es auch nicht immer unbedingt Sinn macht und wir natürlich auch immer aufpassen müssen. Wir haben vorhin über Nachwuchsförderung etc. gesprochen, über wirtschaftliche Dinge. Das sind natürlich auch Sachen, wenn jetzt einer absteigen kann oder einer aufsteigen kann und will, dann werden da natürlich solche Sachen auch gerne mal schnell über Bord geworfen und außer Acht gelassen. Also das ist immer so die Gefahr im Hintergrund. Aber rein theoretisch, glaube ich, ist das eine gute Sache. Tut auch der DEL eine Blutauffrischung immer wieder gut, auch wenn es dann natürlich traurig ist, wenn du einen irgendwann verlierst oder irgendeiner, den du jetzt seit 20 Jahren kennst, dann der irgendwie absteigen muss. Aber das ist nun mal so ein Sport. Also von daher haben wir diese Entscheidung ja auch bewusst getroffen, haben versucht, so ein paar Dinge einzuziehen, glaube ich, zum Selbstschutz, aber auch der Zweitliga-Clubs, dass jetzt nicht irgendwie allzu sehr Harakiri ist oder irgendwelche Standorte reinkommen, die jetzt wirklich das Produkt DEL auch dann zu sehr verwässern würden. Und ich glaube, das ist aber auch nachvollziehbar und inzwischen akzeptiert. Und man sieht, dass jetzt 2 potenzielle Aufsteiger im Finale der zweiten Liga sind, also passt ja alles.
Ja, Sie sagen es, die potenziellen Aufsteiger. Ich weiß, dass die DEL ja da schon ihre Hausaufgaben gemacht hat, beziehungsweise an die Vereine, die 3 damaligen potenziellen Aufsteiger rangegangen sind, vor Ort Besichtigungen gemacht hat von Halle und ich denke mal natürlich auch vom Backoffice und denen sicherlich auch schon Hausaufgaben mitgegeben hat. Können Sie uns konkret schon versprechen, dass es einen Aufsteiger geben wird oder haben Sie Bedenken vielleicht, dass diese Lizenzierung dazu vielleicht auch zu einer zu hohen Hürde wird?
Na, weder noch versprechen kann ich nichts. Ich kann auch keinem DL-Club versprechen, dass er die Lizenz kriegt, weil ich kenne die Zahlen nicht. Und gerade im Bereich der zweiten Liga habe ich da ja auch nur sehr eingeschränkten Einblick, was in der vergangenen Saison durch Corona passiert ist. Also von daher müssen die Zahlen geprüft werden. Deshalb kann man nichts versprechen. Und man kann auf der anderen Seite, also man weiß ja jetzt mit Bietigheim und Kassel, die beiden ja sind, die definitiv eine Flexbande brauchen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Also das ist bei beiden Stadien nicht gegeben, obwohl Bietigheim relativ neues Stadion ist, aber das war halt auch noch in der Zeit davor. Das heißt, das muss definitiv erledigt werden. Das ist auch keine Schikane, sondern ehrlich gesagt ist das auch eine Sache, die DL2 schon länger angehen wollte oder angegangen ist und wo da irgendwie, klar, man sich immer vor den Investitionen scheut, aber das ist eine ganz, ganz wichtige auch für die Sicherheit und die Gesundheit der Spieler. Also das macht man ja nicht zum Spaß und irgendwie Kosten zu produzieren, sondern wenn da auch nur 2 Schulterverletzungen eingespart werden, dann ist es das Geld absolut wert, was es dann kostet. Und die steht dann ja auch die nächsten 10 oder 15 Jahre, so eine Bande. Also von daher ist das sicherlich ein Kriterium und das kann ich nicht beurteilen, inwieweit die beiden Clubs das planen oder auf dem Schirm. Also auf dem Schirm haben sie es. Das wissen die seit Mai letzten Jahres, weil da die Begehung waren, was fehlt. Dann gibt es natürlich so infrastrukturelle Dinge mit TV-Positionen, mit Licht und auch Licht ist nicht so trivial, wie man denkt. Da ist nicht nur anknipsen, sondern das muss schon ausgeleuchtet sein und für HD-Produktionen und von daher, wie gesagt, also gerade, ich glaube, in Kassel ist auch das Thema Licht noch ein Problem.
Oh ja.
Aber
Licht und Bande, ja.
Genau. Nicht nur genau. Das.
Ja, nicht nur aber, das. Genau. Aber das sind jetzt so mal die zentralen Dinge, die da erledigt werden müssen. Also von daher, aus meiner Perspektive alles Dinge, die erledigt werden können, wenn man will, aber ich kann das nicht beurteilen, was da jetzt ist. Also da gibt es jetzt auch keinen aktuellen Stand oder kann ich jetzt auch nicht, weder intern noch offiziell, irgendwie wüsste ich jetzt, dass irgendeiner jetzt schon alles klar hat. Aber grundsätzlich weiß ich, dass beide sich dann gegebenenfalls Montag bewerben wollen.
Ja, Marco, dann nimm mal deinen Schraubenzieher, fahr in die Eishalle und fang schon mal an. Weißt du, was zu tun ist?
Ne? Ja, ich hatte mir, lustigerweise habe ich tatsächlich vor ein oder anderthalb Wochen Gespräch gehabt mit einem Eismeister-Chef und habe gesagt, sag mal, was, weil, wie gesagt, Herr Trippke hat es gesagt, die Halle ist ja eigentlich relativ neu, die steht 7 Jahre. Was muss man da groß verändern? Aber klipp und klar, die Flexbande, das war der erste Punkt, der mir genannt wurde. Und was einfach, ja, das muss man schon wieder einfach sagen, 7 Jahre alt, aber trotzdem, sowas Simples wie die Presseplätze müssen mit LAN-Dosen ausgefüllt werden, weil in der EGTRANS Arena gibt es aktuell halt alles über WLAN und das muss halt deutlich stabiler aufgebaut werden, also LAN-Dosen. Und allein diese Kabelverlegung, also er hat mir die Summe genannt, das ist ja immens, was da investiert werden muss, aber Sie haben es gesagt, die Vorortbegehung gab es, alle wissen ihre Hausaufgaben und deswegen bin ich da guter Dinge, dass zumindest im Standort bei uns das auf jeden Fall schon in der Mache ist. Aber kommen wir zum letzten Mal zu dem Thema Auf- und Abstieg, bevor wir dann nochmal weitermachen. Ich bin in Frankfurt groß geworden mit den Frankfurt Lions. Ende der 90er waren da meine ersten Einstiege. Es gab früher eine DL, also wie gesagt, das sind Gott sei Dank alte Zeiten, das hat es toi 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 lange nicht mehr gegeben. Die Pleitewellen Frankfurt, Kassel, Hannover, Hamburg, das war ja auch immer so das Thema, dass man den Auf- und Abstieg nicht einführen konnte, weil die DEL-Clubs so Planungssicherheit wollten. Sie wollten ihr wissen, mit wem sie zusammen in einer Liga spielen und auf wen sie sich verlassen können. Dann gab es aber diese Pleitewellen dieser Clubs. Hätte man da nicht vielleicht schon früher den Auf- und Abstieg einführen können, weil die Planungssicherheit war ja faktisch eigentlich dann ja auch gar nicht mehr gegeben, oder?
Ja, wobei muss man jetzt unterscheiden, bei einigen ging es ja schon um Invest in die Arenen, wo die gesagt haben, Mensch, ich kann jetzt nicht eine Arena privat bauen und dann kann ich nachher nicht mehr darin spielen. Und man muss auch unterscheiden, Hamburg ist nicht pleite gegangen, Hannover ist auch nicht pleite gegangen.
Ja, stimmt.
Die wirklich Probleme hatten, waren Frankfurt und Schwenning. Und bei denen war jetzt ja nicht wirklich die Problematik, dass die Planungssicherheit brauchten. Und irgendwie Frankfurt ist ja auch das spannend, das Jahr dann, ein Jahr vorher waren die sind auch sogar drin geblieben. In der Meistersaison waren sie doch eigentlich nur, obwohl eigentlich Schwenne sie abgestiegen gewesen wären. Ich glaube, das war sogar das Jahr.
Exakt, genau. Ne? Die Frankfurt Lions sind 2003 abgestiegen.
Oder wären abgestiegen,
Schwenningen sogar
wenn Schwenning nicht insolvent
gewesen wäre. Wären abgestiegen sportlich und genau, Schwenning hat die Lizenz nicht bekommen und deswegen, also 2002, 2003 ist man da sportlicher Absteiger gewesen, drin geblieben, weil Schwenning die Lizenz nicht bekommen hat und hat dann diese 2003, 2004er Saison gespielt, in der man dann Meister geworden ist und Lance Nethery gesagt hat, wir sind vom Scheißhaus zum Penthouse gegangen. Genau, also an dem man einmal alles umgedreht hat.
Genau, also von daher glaube ich, ist das schon, man hat da viel aufgebaut und wie gesagt, es waren auch, muss man auch fairerweise sagen, jahrelang viele Standorte in der zweiten Liga, wo man gesagt hat, okay, das ist aber doch eine krasse Diskrepanz und da hat sich aber auch jetzt in der Infrastruktur einiges entwickelt. Man hat auch, das muss man auch den Bremerhaven dann zum Beispiel sagen, auch nachdem sie ein neues Stadion hatten, als die dann aufgestiegen waren, haben sie oder hochgekommen sind und die Lizenz übernommen haben von Hamburg letztlich, haben da positiv dazu beigetragen, dass sich das aufweicht. Ich meine, die waren ja damals schon mit die Ersten, der Alfred Prey, der jetzt so ein Mittler zwischen den Welten war, zwischen DEL, DL2, das wieder angefreundet hat, nachdem das alte DEB-Präsidium ja immer auf Konfrontation war, hat die DL2 sich da ja vom DEB so ein bisschen distanziert. Das war ja auch alles noch mit Bremerhaven, und Bremerhaven hat sicherlich dann auch viele Wege eingeräumt für die verschiedenen Clubs, dass auch die Wertschätzung für das Potenzial der zweiten Liga besser ist. Und da hat man ja, und das sieht man jetzt, mein Bietigheim hat eine neue Halle, Tölz relativ, also da sind schon einige Hallen, Dresden, ne, die jetzt in den letzten Jahren gekommen sind. Weiß ich, was mit Landshut wird, glaube ich, auch ganz nett werden.
Landshut wird ein absolutes Schmuckkästchen.
Frankfurt, also das wird hoffentlich gut. Irgendwo, wenn ich in Pension gehe, kriegt Frankfurt dann auch irgendwann mal die Multifunktionshalle, eine von beiden, hoffentlich wenigstens. Wahrscheinlich haben sie bis dahin noch vier Projekte, die nicht kommen. Aber nein, aber Spaß beiseite. Also da hat sich ja natürlich auch in der zweiten Liga einiges getan, und wo man auch sagen kann, das sind durchaus Standorte, die mit anderen Standorten in der DL vergleichbar sind. Natürlich kann jetzt irgendwie ein Bietigheim nicht ein Berlin ersetzen und oder ein Dresden, Köln. Aber das ist nun mal so. Das ist in der Fußball-Bundesliga auch so, weil da ersetzt jetzt wahrscheinlich auch Greuther Fürth den 1. FC Köln.
Ja, das ist möglich, ja. Aber dann sind sie selber schuld.
Ja, klar, das ist es, da sind sie selber schuld. Aber ist natürlich klar, und wenn dann noch einer selber eine Halle gebaut hat oder da drin ist, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Oder wenn da ein Investor dann halt auch mit viel Geld irgendwie einen Club rettet, dann ist es natürlich schwer, dem zu sagen, okay, aber wenn du Pech hast und nächstes Jahr ist nochmal doof, dann steigt der ab. Aber es ist nun mal so. Es sind auch die großen Namen in Gefahr, und man hat es gesehen, ne? In Köln diese Saison nicht doll, letzte Saison, die wären tief im Abstiegskampf gewesen. Ne? Und ja, das kann man sich dann nicht aussuchen. Also es werden jetzt auch nicht nur irgendwie vermeintliche graue Mäuse aus der DL absteigen. Das wird auch sicherlich auch irgendwann mal Prominente erwischen. Aber die Clubs haben es so entschieden, haben sich dafür entschieden, und ich glaube, die Diskussion, die ist endlos. Das ist eine 50-50-Entscheidung. Das habe ich immer gesagt. Da wird man immer Vorteile, Nachteile finden, und sicherlich sind die Vorteile für Zweitliga-Clubs und für das Potenzial und um die zweite Liga zu stärken und attraktiv zu machen, ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Für die DL-Clubs ist es eher, super GAU, wir steigen ab, Mist.
Ja, natürlich, klar, aber es gibt immer Veränderungen, aber Sie sind jetzt seit 2000 Geschäftsführer der DL. Was hat sich denn seitdem am meisten verändert, Ihrer Ansicht nach? Sehr gute Frage.
Eine gute Frage. Also viele Dinge haben sich natürlich jetzt infrastrukturell gerade so in den ersten Jahren, in den 2000er Jahren mit den ganzen neuen Arenen verändert. Das hat sich sehr, sehr verändert. In den letzten Jahren hat sich die Medienlandschaft brutal verändert. Also einfach, was da dazugekommen ist mit Social Media oder auch mit den ganzen Möglichkeiten. Ich lasse das immer gerne Revue passieren. Wir haben vor 7 Jahren, ne, also bis vor 7 Jahren, 15, 20 Jahre lang, haben wir 40 Spiele pro Jahr im Play-TV gehabt. Dann hatten wir bei einem kleinen, aber feinen Free-TV-Sender bei Servus 40 Spiele 4 Jahre lang im Free-TV. Und jetzt haben wir 40, 50 Spiele seit vier Jahren, oder jetzt im fünften Jahr 40, 50 Spiele im Free-TV plus 400 Spiele top produziert, von allen Spielen Bilder da. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das, wo wir da vor 7 Jahren waren, wo wir halt irgendwie einmal die Woche 20.000 Zuschauer bei Sky hatten. Das ist, glaube ich, eine wahnsinnige Entwicklung, und das Ganze drumherum, das ist schon stark. Gleichzeitig viele Standorte sind gleich geblieben, viele Leute sind gleich geblieben, aber ich glaube, was wir vorhin schon besprochen haben, in den letzten 5 Jahren, die Wertschätzung fürs Eishockey und auch die sportliche Qualität des Eishockeys in Deutschland hat sich schon gerade in den letzten Jahren, glaube ich, deutlich gebessert, und damit auch unser Standing. Und die ersten Jahre haben wir echt immer noch jahrelang damit, obwohl es überhaupt nicht stimmte, aber damit kämpfen müssen, ja, unseriös und Pleiten und Ausländerliga und Prügelliga, was ja alles auch wirklich schon 1995 Quatsch war. Vor allen Dingen nirgends oder nie schlimmer war als in anderen Sportarten auch, aber irgendwie war Eishockey, hatte echt einen schlechten Ruf. Und das hat echt Jahre, Jahrzehnte lang gedauert, und das hat sich jetzt, glaube ich, unheimlich geändert. Also da sind wir echt gut raus und auch mit unseren Partnern, die wir hatten. Wir hatten mit Covestro als DAX-Konzern, als Sponsor. Wir haben jetzt mit Penny und einem Rewe-Konzern einen Partner, also das, der teilweise sagt, hey, wir wollen von eurem Image, ne? Weil Penny ist eine super Firma und ein super Konzern, aber hat irgendwie vielleicht gar nicht so ein tolles Image. Und die sagen ganz klar, ja, nee, wir wollen von dem Eishockey, von dem DL-Image profitieren. Und das hätte man irgendeinmal irgendwie 1995 sagen können, dass irgendeiner DL-Partner wird, um vom Image des Eishockeys zu profitieren.
Ja, absolut. Und wenn wir gerade aber dabei sind, da gibt es ja, die DL hat ja einen eigenen Podcast und da gibt es ja auch eine Folge über Penny drüber. Die könnt ihr euch mal gerne anhören über DL-Podcast mit Konstantin Krüger, der macht da echt einen super Job und da könnt ihr alle gerne mal die Folge nachhören. Aber Herr Trippke, wo sehen Sie denn die DL in 5 bis 10 Jahren? Welche Bereiche gilt es denn weiterzuentwickeln?
Ja, ich bin keiner, der glaubt an große Explosion und an Revolution. Wir müssen fleißig immer im Puls der Zeit bleiben. Wir müssen Innovationen sicherlich versuchen, für uns zu adaptieren und zu nutzen. Und das war ja auch ein Punkt, wo wir jetzt in der Mediensituation, wo man halt auch dann nicht mehr von Fernsehsendern oder so abhängig ist, sondern halt auch viel selber gestalten kann. Da müssen wir dabei bleiben. Wir müssen sicherlich das Thema adressieren, wie alle Sportarten, wie alles, was Entertainment ist, wie kriegen wir die jungen Leute weiterhin zum Spielen, aber insbesondere, wie kriegen wir weiterhin Zuschauer und Aufmerksamkeit für Profisport, für Live-Events im Stadion, am Fernsehen. Das ist sicherlich eine Herausforderung für alle Sportarten in der heutigen Zeit mit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne und mit den vielen, vielen anderen Dingern, die man zur Unterhaltung machen kann. Also da zähle ich, ist ja auch nichts Neues, wir gehören zur Unterhaltungsbranche, das ist irgendwas ist nice to have, zum Spiel zu gehen, ein Spiel zu gucken. Aber wir konkurrieren nicht mit Basketball und Handball, sondern auch, aber wir konkurrieren mit Roblox und Minecraft und Kino und Restaurant und Party und sonst was. Und auch diese ganzen Medienkonsumsachen, da muss man halt, ja, ich kann nicht sagen, wo wir in 5 bis 10 Jahren sind, aber wir müssen dranbleiben. Also da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht irgendwie den Anschluss verlieren. Und das ist einfach das Wichtigste. Also ich glaube, wir werden nicht explodieren, aber wir müssen auf dem Weg weitermachen. Und wenn wir den sportlichen Erfolg haben und die wirtschaftliche Seriosität, dann werden wir auch unser Standing haben, weil wir sind halt einfach, und das ist immer, kommen wir auch nochmal zurück, wenn Leute kommen können, ist es das Coolste, wo du hingehen kannst. Ist es die coolste Sportart, die man sich angucken kann? Ist es der beste Event, wo man seine 3 Stunden verbringen kann? Sowohl auf dem Eis als auch auf den Rängen, diese ganze Community und das Erlebnis und die Leute, die zum Eishockey kommen. Ich glaube, da kann uns kaum einer oder hat uns keiner irgendwas voraus. Und das ist das Wichtigste, dass wir das halt weiter dokumentieren und machen können. Aber das ist natürlich in gewisser Weise, wir bleiben bei allem, was digital und drumherum ist und modernes in gewisser Weise. Wir bleiben eine Sportart, wir bleiben analog auf dem Eis und wir bleiben in gewisser Weise da schon ein bisschen oldschool und wir müssen das halt wunderschön modern verpacken und rum machen. Aber wie gesagt, wir sind kein E-Sports und das guckt sich dann auch keiner an irgendwie, sondern wir müssen halt einfach weiter die Begehrlichkeit wecken, sich diesen tollen, geilen Sport live anzugucken.
Absolut, gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Ein Thema nochmal, da greifen wir nochmal, gehen wir nochmal kurz über den großen Teich. Sie haben herausgestellt, dass die DEL ja auch in Europa mittlerweile eine sehr, sehr gute Position hat und sich da hochgearbeitet hat. Gibt's Kontakt zur NHL? Tauschen Sie sich da aus, um auch zu schauen, wo können wir uns noch verbessern? Weil natürlich, da fließen andere Summen, da ist man manchmal innovativer und probiert Dinge früher aus als bei uns jetzt in Europa oder in Deutschland. Beispielsweise, ich finde, die Schiedsrichterleistung hat sich ja die Schiedsrichterstruktur hat sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten in Deutschland ja deutlich verbessert. Wir haben Profi-Schiedsrichter mittlerweile. Also tauscht man sich da mit dem großen Bruder in der NHL aus irgendwie? Gibt's das?
Ja, es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte. Es gibt natürlich zum einen immer das Interesse der NHL, die besten Spieler aus Europa zu haben. Also das muss man auch ganz klar sagen. Das Hauptinteresse der NHL ist in allererster Linie, sich die besten Spieler der Welt zu sichern. A, dass wir ein paar produzieren, aber B, dass die auch kriegen und die werden immer am kooperativsten und am letzten, immer wenn die KHL zuckt und sie irgendwie Angst haben, dass irgendwie gute Spieler nicht in die NHL gehen und sie nicht den Zugriff haben, dann werden sie irgendwie ein bisschen geschmeidiger. wieder im zweiten Bereich, haben sie sicherlich noch immer das Thema, den europäischen Markt für sich zu gewinnen. Das ist aber sehr, sehr schwierig, glaube ich, einfach aufgrund Zeitumstellungen. Und wir haben eben gesprochen, Eishockey ist ein Live-Sport. Und da gucke ich mir jetzt aus dem Player-Stanley-Cup-Finale oder wenn ich große Langeweile habe, dann setze ich mich halt nicht um 1.30 Uhr oder um 3.30 Uhr hin. Und das ist halt schon echt schwierig für die. Aber deren Hauptaugenmerk ist wirklich, dieses Spielerreservoir in Europa für sich beanspruchen zu können. Da gibt es dann immer mal wieder die Verhandlungen über diese Transfer-Agreements, dass wir da ein paar hunderttausend Euro für den einen oder anderen Spieler kriegen. Auch da ist es für uns super wichtig, dass die Spieler zum Beispiel aus der DL rübergehen, weil dann reden wir von 250.000, 260.000 Dollar. Und im Fall Grubauer und Dreisaitl haben wir legendäre 22.000 Dollar, haben die Kölner Haie, glaube ich, und die Adlermann haben sich für Leon Dreisaitl teilen dürfen. Das war dann die Development-Fee für Leon Dreisaitl und beim Grubi war es genauso. Ne? Also das sind so Dinge, wo immer noch die Dimensionen sehr schwierig sind. Trotzdem sind wir da irgendwo in gewisser Bittstellerfunktion, weil wenn die uns nichts bezahlen wollen und die haben keine Verträge, die Jungs, dann gehen sie halt so. Aber das sind eigentlich konstruktive Verhandlungen. Wir haben immer wieder einen Austausch, was das Sportliche angeht. Das Regelbuch wird gerade ja weltweit harmonisiert und das war eigentlich, war die DL nicht ganz unbeteiligt, weil wir immer so ein bisschen so eine Mischung in den letzten Jahren schon aus IHF und NHL-Regelbuch gemacht haben. A, weil der Lars Birgemann das sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat. B, dass wir mit dem Rob Schick auch einen Berater haben, der auch in der NHL im Schiedsrichterbereich arbeitet und wir immer schon versucht haben, so ein bisschen Best of Both Worlds zu machen. Und das wird jetzt auch im IHF-Kongress wahrscheinlich umgesetzt zum nächsten Saison, allerspätestens zur übernächsten Saison. Dass es wirklich mehr oder weniger so ein weltweites Regelbuch gibt und harmonisiert wird. Und dann können wir auch, glaube ich, relativ stolz sein. Das wird wahrscheinlich auch zu 90% so aussehen wie unser Regelbuch in den letzten zwei Jahren. Also da haben wir auch sehr, sehr viel rein investiert und da waren auch viel Austausch mit der NHL. Wir haben jetzt das nächste gemeinsame Videoanalyse oder ein Videopool für die Clubanalyse, für Spieleranalyse. Da gibt es sehr, sehr viel Wildwuchs mit verschiedenen Anbietern, die dann Bilder klauen, weiterverkaufen, anbieten. Da sind wir mit der NHL in engem Kontakt. Also ich sag mal, da gibt es einen freundschaftlichen Kontakt in vielen Dingen, aber ist nicht so, dass wir jetzt jeden Tag miteinander telefonieren oder auch die anderen liegen, sondern es gibt halt immer projektbezogene Geschichten und man lädt sich dann gegenseitig zum Wintergame und zum All-Star-Game ein und trifft sich vielleicht am Rande der WM, aber die sind schon sehr auf sich selber fokussiert.
Naja, klar, gut, ich meine, das liegt natürlich ja auch in der Liga. Ja, Herr Trippke, jetzt haben wir schon fast eine Stunde geplaudert und jetzt haben wir viel über Eishockey gesprochen und jetzt kommt meine persönliche Highlight-Frage am Ende des Tages. Was macht denn ein Gernot Trippke, wenn es mal kein Eishockey gibt?
Was macht er? Ich spiele ein bisschen Golf im Sommer, wenn es geht. Ich gucke echt immer noch viel Eishockey gerne. Ich bin vor allen Dingen gerade bei der WM, ist das wunderschön, weil da kann ich Fan sein, da kann ich parteiisch sein, da kann ich auf den Schiedsrichter schimpfen. Das macht mir am meisten Spaß. Leider nicht vor Ort, sondern nur am Fernseher. Aber das ist wirklich für mich auch eine schöne Zeit, weil da komme ich grundsätzlich her. Ich habe zwar nie gespielt, aber ich bin, seit ich irgendwie in Düsseldorfer Raum gezogen bin, mit 10 Jahren war ich immer hauptsächlich bei den Ratinger Löwen, weil bei der DEG gab es nie Karten. Aber wenn es dann irgendwie Freunde auch Karten hat, auch bei der DEG, immer gerne dabei und das ist natürlich schon irgendwie, also ich muss immer Spaß haben oder ich habe einen Jupp Kampala dann kennengelernt, den ich natürlich als Fan beschimpft habe, wenn er ein Rating gepfiffen hat oder auch so Gerd Müller, Lichtenecker damals, das war schon immer sehr, sehr lustig. Also von daher tue ich das immer gerne, deshalb ist das für mich immer dann schön, irgendwie jetzt im Mai, Juni WM, NHL zu gucken, aber ja, sonst, klar, ich meine, was machen wir nicht Eishockey, dann ist ab Montag Lizenzprüfung. Also ich habe ja eher die ruhige Zeit unter der Saison, ein bisschen ruhiger und geregeltere Arbeitszeiten als dann jetzt, wo der Rest des Office natürlich den Mega-Stress hat. Letztes Jahr, ja. Klar, gibt unheimlich viele Gremien, also wird nicht langweilig, also ist schon irgendwie 24/7 eigentlich auch außer ein paar Tagen Urlaub. Aber ich sag mal, ja, Hobby ist ein bisschen Golfspiel, aber leider schlecht und auch nie am Wochenende, also keine Turniere, sondern nur für mich, wenn es keiner sieht.
Gut, ist ja ausbaufähig, genau, ist ja nicht so, ja, ne? Genau. Sehr schön. Lassen Sie uns nur kurz über die Auslosung der Champions Hockey League reden, wenn Sie noch Zeit haben und dann entlassen wir Sie auch in Ihren wohlverdienten Feierabend.
Und Urlaub, wie wir gehört haben, und Urlaub.
Ah, Kurzurlaub. Pfingstwochenende.
Ja. Kurzurlaub. Pfingstwochenende.
Ja, wir haben in der Gruppe C haben wir folgende Auslosung. Luko Rauma, die Adler Mannheim, HC Lausanne und die Devils aus Cardiff. Für mich machbare Gruppe. Marco, was sagst du?
Ja, denke auch. Ich freue mich eigentlich, jetzt will ich unbedingt Zuschauer in der Halle haben, weil wenn die Cardiff Devils reisen und nach Mannheim kommen, dann wird das ein Riesenspektakel. Also ich wünsche mir so sehr, dass wir bald wieder Zuschauer in der Halle haben. Aber ja, denke, für die Adler sollte das eine machbare Gruppe sein.
Absolut, denke ich auch. Herr Trippke, Ihr Fazit?
Ja, ist auf dem Papier die wahrscheinlich machbarste Gruppe für die Deutschen. Also kommen wir gleich zu den anderen noch. Wir müssen ja eins beachten, es ist dieses Jahr so ein bisschen schwieriger für die Top-Nation, zu denen wir inzwischen gehören, weil es zwei Gruppen gibt, wo die aus logistischen Gründen die Länder mit den aus der Olympia-Qualifikation zusammenspielen, sodass da natürlich die Österreicher ein bisschen Glück haben, dieses Jahr vermeintlich leichtere Gruppen zu kriegen und jetzt die sogenannten kleineren Nationen nicht in jedem Topf gelandet sind, sondern ja mit Cardiff dann noch einer der Clubs ist, die so ein bisschen, wo man sagt, aber wir wissen aus der Vergangenheit, dass die englischen Clubs sehr unangenehm sind, sehr körperlich spielen. Ihr habt es gerade gesagt, brutale Fans im Rücken haben, also und dann gerade in der Saisonvorbereitung, Pokalcharakter, also das ist auch kein Easygoing. Aber das muss man halt dieses Jahr sehen, das ist echt eng mit den zwei Plätzen, weil halt sonst hattest du eigentlich normalerweise bei der Champions League hast du ein Team dabei, wo du sagst, okay, also wenn du gegen die verlierst, dann bist du selber schuld. Und da haben meistens drei Clubs um zwei Plätze gespielt. Und durch diesen Modus, den wir dieses Jahr in der Champions League nehmen mussten und was ja auch völlig okay ist und wo ja auch alle mitgesprochen haben, ist es natürlich schon schärfer, weil da sechs Gruppen sind, wo eigentlich überall alle vier weiterkommen können.
Ja klar, ich meine, wenn man jetzt aber die Gruppe von München sieht, die haben es natürlich ein bisschen schwieriger erwischt. Ne? EV Zug, Rögle, Engelholm und wie Bojens auch immer der Dänemark. Verein heißt.
Söderskir aus Bojens, ja. Das ist in Dänemark. Ja.
Auch da, okay.
Rögle BK ist der
gut
alte
vorbereitet.
Club. Rögle BK ist der Club von Moritz Seider, also
genau,
wo er bis
also
jetzt
war.
Das ist
ein Schweizer genau. Meister, schwedischer genau. Vizemeister. Ja. Gut, ja. In den Topf sind sie halt reingerutscht, weil München halt jetzt auch nur Dritter war im Ranking in Deutschland dieses Jahr. Von daher können sie sich auch nicht darüber beschweren. Auch da mit dem Dänen sicherlich eine Mannschaft, die sie schlagen müssen. Und dann geht es zwischen den anderen dreien. Aber das ist natürlich schon eine Ansage. Ne? Also das ist die haben den Meister vom Land vom zweithöchst gesetzten Land Schweiz und die haben den Vizemeister aus Schweden, also vom Topland. Also das sind schon irgendwie die haben zwei der sechs Topclubs in der Gruppe.
Ja, und die Eisbären Berlin haben es ja jetzt auch nicht so einfach. Ich meine, HC Lugano ist ein sehr, sehr starker Verein. Tampere ist natürlich sehr, sehr stark. Und Skellefteå AIK ist auch ein Verein, der sehr, sehr unangenehm ist. Also ich glaube schon, dass das eine sehr große Herausforderung auch für die Eisbären ist. Aber sie kommen ja jetzt mit einem Meistertitel auf der Brust und mal gucken, was die da so abliefern. Also ich bin gespannt.
Ja, auch. Also ich glaube auch,
absolut. Es ist, Marco,
es ist sicherlich schwieriger als sonst, aber die wollen, haben alle den Anspruch, in die Playoffs zu kommen und dann müssen sie sich halt durchbeißen. Dann müssen sie halt, das ist halt dann umso spannender, weil dann wirklich auch schon die Vorrunde da jetzt auch keine leichten Spiele, da zählt jeder Punkt. Und das macht sie dann auch aus.
Ja.
Und Bremerhaven hat natürlich auch eine brutale
Gruppe,
das ist natürlich klar. Aber auch Bremerhaven ist dann so ein bisschen, spielt dann mehr so die Rolle der englischen Clubs wahrscheinlich und auch da das Thema Zuschauer. Also ich glaube, die haben die Hütte zu Hause voll, wenn sie Zuschauer lassen dürfen und da fahren wahrscheinlich auch 1000 überall mit hin. Ähnlich auch wie es Augsburg vor 2 Jahren geschafft hat. Also da hoffe ich mal, dass die in so eine Euphoriewelle kommen, weil die sind sicherlich schon Außenseiter in ihrer Gruppe.
Ja, für Straubing tut es mir leid. Man hat letztes Jahr natürlich für die Champions Hockey League qualifiziert, da ging halt nichts, wurde leider abgesagt. Für die Fans hätte es mich schon gefreut, wenn die ein paar Reisen hätten machen dürfen, aber gut, so ist Mutter Natur und am Ende des Tages steckt man da halt einfach nicht drin. Ja, Herr Trippke, ich sag vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich fand Sie einen sehr, sehr angenehmen Gesprächspartner mit ehrlichen Antworten. Es hat uns wirklich sehr, sehr gefreut.
Ja, total.
Und wünschen Ihnen einen sehr, sehr schönen, wie sagt man, Pfingsten-Kurzurlaub und wir werden die WM noch verfolgen und ich hoffe, Sie haben weiterhin Spaß dabei.
Genau, vielen Dank. Danke, schönen Abend, viel Erfolg.
Danke Ihnen auch.
Bis dahin, Herr Trippke, danke, tschüss. Ja, Marco.
Da sind wir. Mach mal weiter, mein Freund.
Da sind wir. Lass uns noch mal kurz, wie sagt man, geflasht von den Eindrücken, die wir jetzt bekommen haben, weil ich finde, der Trippke ein sehr, sehr toller Gast, der wirklich
super ausführliches Interview. Also wir freuen uns. Gebt mal Feedback. Wie findet ihr das, liebe Hörerin? Wie hat euch das gefallen? Also das ist für uns immer ganz wichtig, weil wir haben da noch so ein paar Gäste in der Pipeline und das ist ein absoluter Hochkaräter. Zu so einem ausführlichen Interview Gernot Trippke zu bekommen, ist schon großartig.
Ja, vielen Dank nochmal dafür und weiterhin alles Gute. Ja, Marco, hast du Eishockey geguckt? Weltmeisterschaft.
Ja, ich habe jetzt den Auftakt ein bisschen verfolgen können. Wie wir ja vorhin schon drüber gesprochen haben, ist es eventuell so, dass morgen so ein ganz kleines Spielchen da in Kassel ist, was meine Aufmerksamkeit auch benötigt. Und deswegen habe ich da jetzt tatsächlich in der ruhigen Minute noch zwei Drittel davon sehen können. Und muss sagen, ja, okay, erstmal klingt 9-4 natürlich gut, ne? Ein guter Auftakt, du hast einen Sieg. Auf der anderen Seite 4 Gegentore, das ist Punkt 1. Aber Punkt 2 ist es auch nur Italien. Und guck dir bitte an, 15 Ausfälle wegen Corona im ja. Vorbereitungscamp. Ja. Da waren, ja, die haben einfach nicht diesen Pool an Spielern zur Verfügung, wie wir Deutschen Gott sei Dank mittlerweile haben. Das haben wir auch gerade schon gehört. Das darfst du auch noch nicht so hoch hängen. Morgen früh, ganz kurze Regenerationszeit nur, 11 Uhr spielen wir schon wieder gegen Norwegen. Da müssen wir nochmal eine Schippe drauflegen, vor allem im defensiven Verbund. Aber in, ja, meine Güte, die haben nach den Testspielen und allem jetzt nochmal die Kaderänderung, da hat sich jetzt doch nochmal einiges getan. Waren Ansätzen schon definitiv gutes Eishockey und für unsere deutschen Ansprüche ein richtig, richtig guter Auftakt.
Ja, absolut. Ich meine, dass Italien schlagbar sein muss, war eh klar. Also von dem her, glaube ich, sind wir da ziemlich entspannt, dass die Geschichte so ausgegangen ist. Jetzt haben wir einen Sieg auf der Brust und haben natürlich morgen den nächsten Gegner, wie du schon gesagt hast. Aber ich glaube, dass die sich auch in den Reihen intern noch selbst finden. Und am Ende des Tages glaube ich schon, dass wir da gute Chancen haben. Weil wenn man die anderen Mannschaften anschaut, die legen jetzt nicht so den großen Wert auf die Weltmeisterschaft dieses Jahr. Da ist schon der eine oder andere durchaus schlagbar. Und deswegen drückt man weiter die Daumen. Aber am Ende des Tages wollen wir noch über eine Geschichte reden und die ist dort passiert.
DEL 2.
Ja, Marco, hast du noch Haare oder hast du keine Haare mehr? Es ist ja nicht mehr da. So.
Doch, hier bin ich. Ich bin sowas von da. Glaub mir, ich habe es befürchtet, dass du dieses Thema noch ansprechen willst. Ich habe es wirklich befürchtet, weil ich bin gefühlt immer noch fix und fertig und ich bin froh, dass ich dieses Interview jetzt hier heute gerade so sauber hinbekommen habe. Und außer, ich glaube, meine Venen bestehen nur noch aus Kaffee irgendwie intravenös. Ja, verdammte Axt, wer hätte das denn geglaubt, dass wir nach einem 0-2-Serienrückstand morgen nochmal nach Kassel fahren. Heute ist Freitag, 21. Mai. Happy Birthday, Papa. Und ein Spiel 5. Ja, fünf,
Happy Birthday.
Dass wir morgen noch ein Spiel 5 in Kassel machen dürfen. Der absolute Showdown. Was willst du eigentlich mehr?
Ja, ich hab's gewusst, aber sonst hätte ich von deiner Frau wieder den Anschluss bekommen. Deswegen sage ich mal nix. So. Ja, lass uns kurz drüber reden. Es ging hin und her, von links nach rechts, wie das beim Eishockey so üblich ist, aber das entscheidende 5-4 in der Minute 59 und 59 Sekunden, Marco. Erzähl uns kurz, was da beim 5-4 passiert ist.
Also da muss man ein bisschen weiter ausholen vermutlich, weil das Spiel war grundsätzlich, also wie sind wir da hingekommen, ne? Weil wir hatten das erste Do-or-Die-Game in Kassel am, was haben wir denn heute, Freitag, am Dienstag, siehste, ich bin vollkommen durch den Wind. Und wir wussten aber, dass wir nach Kassel fahren können mit einer breiten Brust, weil wir haben in Spiel 2 nicht schlecht ausgesehen, wir waren eigentlich die bessere Mannschaft und haben einfach wieder doof verloren. Und in Kassel haben wir das endlich mal wieder zeigen können, dass wir noch 5%, noch 10% mehr können. Keiner wollte, dass die Saison zu Ende ist und vielleicht war der mentale Vorteil bei uns, weil wir diese Situation eines Do-or-Die-Games halt einfach schon kannten. Wir hatten das gegen Frankfurt und gegen Freiburg jeweils in Spiel 5, was wir leider bekommen haben, weil wir nicht gut waren und deswegen wussten wir so ein bisschen zumindest mit der Situation umzugehen, was auf uns zukommt. Und Ich fand das im Gegensatz zu den ersten beiden Spielen deutlich emotionsloser, was auch mal gut ist. Endlich keine Verletzten, toi toi toi. Kamen keine neuen Verletzten durch dumme Hits dazu, sondern das war ein richtig gutes Spiel. Hohes Tempo und wir haben den Fuß nicht vom Gaspedal gelassen. So, und dann gewinnst du dort, fährst nach Hause und weißt, wir können das auch nochmal. Und dann sind wir auch rausgekommen wie die Feuerwehr, haben 2-0 geführt, in der Kürze eigentlich. Und haben dann noch einen Powerplay 2-1, glaube ich, kassiert. Und ja, und dann stachelte sich das so hoch. Und dann war ein ganz schwieriger Punkt, als Kassel dann mit 3-2 in Führung gegangen ist im zweiten Drittel. Muss sagen, das war nochmal ein schwierige Phase, weil da waren wir nicht so präsent wie sonst eigentlich. Und ja, das haben wir aber, das ist verrückt eigentlich, dass du das mental doch so gut weggesteckt hast und dieses letzte Drittel reingegangen bist und zu wissen, ja, wir können sowas. Wir können mit so Situationen umgehen. Und dann war es eine Einzelleistung, Evan Jasper, der uns das 3-3 gemacht hat. Dann sind wir sogar 4-3 in Führung gegangen. Dann kassierst du noch relativ umstritten das 4-4. Kann man sich hier gerne nochmal angucken. Da waren Schläger sehr hoch.
Ja.
Also der war okay, im Gesicht vom Max Renner, der dann auch erstmal ein Kilo Zewa verbraucht hat, weil seine Nase blutete ohne Ende. Und das war nicht schön. Das ist in der also ein paar Sekunden vor dem Gegentor passiert. Und alle Schiedsrichter haben das anders gesehen. Das ist ihre exklusive Meinung. Und ja, dann stehst du halt wieder vor einer Situation, ne? 4-4. Noch, keine Ahnung, 5-6 Minuten zu spielen. Die Spannung war zum Greifen. Keiner will den Fehler machen. Aber wir haben gedrückt. Also wir waren immer mit dem Puck irgendwie in der Bewegung Richtung Kassel. Und die waren, ich glaube, René Rudorich, falls er uns zuhört, war schon auf dem Weg, vielleicht für eine mögliche Pokalübergabe. Irgendwie so die Vorbereitungen liefen so klein wenig vielleicht schon im Hintergrund. Und dann haben wir doch nochmal zurückgeschlagen. Also das ist irre, diese letzten Sekunden, ich kann sie gar nicht in Worte fassen, weil ich viel davon nicht gesehen habe, weil ich eigentlich alles schon vorbereitet habe, dass wir nochmal eine Drittelpause haben und damit die Jungs reinkommen und ihr gewohntes Umfeld haben und Handschuh trocknen und unser Fitnesstrainer war schon irgendwie dabei, die Elektrolytgetränke vorzubereiten. Und dann habe ich auf unserer Kabinenuhr gesehen, es sind noch 30 Sekunden, ich habe alles fertig, ja, gehst du nochmal raus schnell und kommst den Jungs quasi entgegen. Ja, und dann, sorry, unser Security-Timo, der hat ganz schön was abbekommen von mir, weil ich da 10 Sekunden vor Schluss hatten wir schon eine Torchance, wo ich dachte, jetzt fällt's, und dann habe ich ihn da rumgeschubst. Ja, 8 Sekunden später holt der Tim Schüle geil freigespielt, wieder Evan Jasper, Mann des Spiels für mich, geht hinterm Tor rum und bedient ihn im Slot und wie hat er gesagt, Augen zu und einfach den Schlagschuss aufs Tor gebracht und dann war das drin und der Rest ist pure Ekstase und durch die Social-Media-Kanäle der Bietigheim Steelers an, da war niemand mehr zu halten.
Ja, also, man hat es gesehen, auf der Bank war leichte Entzückung zu sehen.
Die Spieler standen also, auf der Bank, ich war irgendwo erst bei den Verteidigern, dann bei den Stürmern. Also, es war komplette Ekstase, wir haben es wirklich geschafft, ein Spiel 5 zu forcieren. Und das ist,
finde ich auch sensationell. Gratulation an der Stelle, Maxi, gute Besserung, muss man auch sagen. Ja, Spiel 5 ist wann?
Morgen 17 Uhr, also 22. Mai, 17 Uhr in Kassel und guckt es über Spray TV an, die werden das wieder bereitstellen und es ist eine Hochspannung, vermutlich wird es nicht zu überbieten sein. Ich bin sehr gespannt, wie beide Seiten in das Spiel reingehen werden, ne? Klar, wir fahren dahin, wir wissen, beide Seiten wissen einfach, hey, sind die letzten 60 Minuten der Saison, 60 plus vielleicht, wissen wir noch nicht, aber das ist das letzte Spiel, einmal noch alles reinwerfen und einfach nochmal alles geben und alles andere will ich einfach echt noch nicht prophezeien oder prognostizieren, wie das ausgehen könnte, weil egal wie, wir haben ein Spiel 5 bekommen und das ist eigentlich schon der für mich eigentlich das krasseste überhaupt. gestern Nachricht bekommen, Marco, lebst du noch? Hat jemand gefragt nach dem Spiel. Genau das, darum geht's, ne? Wir haben uns in dieses Spiel, ja, in diese Serie wieder zurückgekämpft. Und alles, was jetzt kommt, ist Zugabe. Über mehr will ich noch gar nicht nachdenken. Dann drehe ich eh durch. Also von daher.
Nee, es gibt, also ich weiß, wie das Spiel 5 ausgeht. Ich sag's aber nicht, weil ihr Pausverbot bei dir zu Hause. Es gibt aber zwei Erkenntnisse, die ich habe. Einmal sind meine beiden Daumen blau vom Daumendrücken. Also so fest habe ich Daumen gedrückt. Und Marco Schwarzer kann beide Hände hochnehmen zum Jubeln. Habe ich auch noch nie gesehen. Deswegen, das ist für mich die größte Erkenntnis aus diesem Spiel. Schaut morgen alle das Spiel 5, entscheidende Finalspiel Bietigheim gegen Kassel oder Kassel gegen Bietigheim. Es ist ja in Kassel.
Genau.
Deswegen schaut es euch an. Ich weiß, wem ich die Daumen drücke. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Wir haben versprochen, wir haben einen Hochkaräter geholt, den haben wir geliefert. Und nochmal vielen Dank an Gernot Trippke für die herausragenden Antworten, für die ehrlichen Antworten. Und ihr wisst, wo ihr uns findet: bandencheck.net, unsere Homepage. Und auf allen Social Media Kanälen @bandencheckpod. Den Rest sparen wir jetzt, weil ich bin immer nur so geflasht von dem Interview. Deswegen, Freunde der schnellen Eishockeyscheibe, macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen morgens, mittags, abends.
Ja, eine Sache noch, Puffy, wir müssen uns mal noch, du hast gerade gesagt, bandencheck.net, da gibt es auch so ein Kontaktformular. Wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das darüber machen und wir müssen ganz, ganz liebe Grüße mal ausrichten. Ein sensationelles Feedback bekommen, da hat sich jemand ganz, ganz ausführlich Zeit dafür genommen. Und lieber Andreas, du weißt genau, wer gemeint ist, Grüße in den tiefen Odenwald. Da bin ich nämlich aufgewachsen und habe mit dem Andreas vor etlichen Jahrzehnten, muss aber leider schon sagen, ich bin echt alt geworden, mit Mitte 30. Nein, wir haben wirklich vor 20 Jahren angefangen, haben wir auf Inlinern angefangen und im Winter sind wir auf Schlittschuh gewechselt auf einem zugefrorenen Teich in Sandbach. Das ist im Sandbacher See, das ist ein ganz kleines Kaff im Odenwald. So, muss man mal so deutlich sagen. Und der Andreas hat uns geschrieben, dass er ein ganz treuer Hörer ist und wir danken dafür schon mal. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja. Es ist so toll zu hören, dass es wirklich Leute gibt, die sich den Rotz hier anhören und diese Leidenschaft mit uns teilen. Und das macht einfach so unglaublich viel Spaß. Danke, Andreas. Und er hat uns sogar noch jetzt für die Eishockey-freie Zeit noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg gegeben. Den geben wir euch auch nochmal raus. Ein Eishockey-Krimi. Es gibt ein Buch, ein Eishockey-Krimi aus der Schweiz. Gefährliche Playoffs haben wir ja gerade, ne? Also wer damit jetzt noch ein bisschen was im Sommer zu tun haben will und mit dem Eishockey nicht ganz aufgeben will. Gefährliche Playoffs heißt das Buch. Elisabeth Wendelspieß hat es 2020 im Gmeiner Verlag rausgebracht und ist ein Eishockey-Krimi aus der Schweiz. Hat er uns als Buchtipp gegeben und werden wir uns sicherlich noch zur Gemüte führen. Und vielen, vielen Dank. Ich habe den Speiseplan unserer Jungs ein bisschen angepasst. Du hast uns da einen geheißen Tipp gegeben und mal gucken, ob wir das morgen nochmal essen können. Also Andreas, vielen Dank und wir grüßen dich recht herzlich.
Ja, Andreas, vielen Dank fürs Hören, fürs Supporten und sorry, dass mir das fast durchgerutscht wäre, aber wir haben ja Marco, der sensationell aufpasst. Vielen Dank fürs Hören, Andreas, und bleibt uns allen gewogen und wir hören uns nächste Woche mit einem ebenso hochkarätigen Gast, mehr wollen wir noch nicht sagen, und wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Dusche, wo immer ihr uns hört. Bleibt uns gewogen. Bis dahin, Servus, ciao.
Tschüss, Leute, danke.